Ja, ich möchte uns zu Anfang der Predigt ein paar Bibelverse vorlesen aus der Apostelgeschichte 1. Die Versammelten fragten Jesus: Herr, wann wirst du die Herrschaft Gottes in Israel aufrichten? Und Jesus antwortete: Mein Vater hat festgelegt, welche Zeiten bis dahin noch verstreichen müssen. Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. Und während er das sagte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Als sie noch wie gebannt nach oben starrten und hinter ihm her sahen, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer neben ihnen und sagten: Galiläer, warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen. Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, in den meisten Bibeln steht über diesem Bibeltext die Überschrift Jesu Himmelfahrt. Aber wenn wir uns diesen Text genauer durchlesen, geht es eigentlich auch ein Stück weit um Jesu Wiederkunft. Und ich glaube, dass über dieses Thema in unseren Gemeinden viel zu wenig gepredigt wird. Und deshalb möchte ich einfach das heute Morgen aufgreifen, denn Jesus sagt dort, oder besser gesagt, die Engel sagen dort: Warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen. Ich möchte uns heute Morgen anhand von 4 Punkten in dieses Thema Jesu Wiederkunft mit hineinnehmen. Punkt 1: Die ganze Bibel bezeugt Jesus' Wiederkunft. Als die Jünger Jesus nachschauten, sagten die Engel: Er wird wiederkommen. Das ist kein Science-Fiction, das ist kein Hirngespinste von irgendwelchen außerirdischen Wesen, sondern das ist das, was wir an ganz, ganz vielen Stellen der Bibel lesen. Die gesamte Bibel redet von der Wiederkunft Jesu. Im Alten Testament an einigen Stellen, aber ganz besonders im Neuen Testament. In 260 Kapiteln des Neuen Testamentes wird alleine 318 Mal davon gesprochen, dass Jesus wiederkommen wird. Und Jesus selber sagt auch davon in Matthäus 26: Ihr werdet den Menschensohn sehen, wie er an der rechten Seite des Allmächtigen sitzt und auf den Wolken des Himmels kommt. Oder in Matthäus 24: Dann wird der Menschensohn für alle sichtbar am Himmel erscheinen. Dies ist das Zeichen, dass das Ende nahe ist. Im Alten Testament lesen wir ganz viele Prophezeiungen über die Geburt Jesu in Bethlehem. Und wir alle wissen, dass das alles eingetreten ist. Wir haben es gerade erst kurz noch gefeiert. Aber die Prophetie bezüglich der Wiederkunft Jesu im Neuen Testament ist noch viel stärker und gewaltiger. Paulus schreibt in Thessalonicher: Wenn Gottes Befehl ergeht, der oberste Engel ruft und die himmlischen Posaunen ertönen, wird Christus, der Herr, selbst vom Himmel kommen. Zuerst werden alle, die im Vertrauen auf ihn gestorben sind, aus dem Grab auferstehen. Danach werden wir, die noch am Leben sind, mit ihm zusammen auf den Wolken in die Luft gehoben und dem Herrn entgegengeführt werden. Dann werden wir für immer bei ihm sein. Macht euch gegenseitig Mut. In vielen frühen Gemeinden war die Verheißung der Wiederkunft Jesu ein Gruß unter den Geschwistern. Ganz besonders dort, wo Christen verfolgt wurden. Maranatha, das bedeutet: Der Herr kommt bald. Auch in allen Glaubensbekenntnissen finden wir diese Botschaft seiner Wiederkunft. Denn es ist die wichtigste Botschaft der Bibel. Aber immer wieder stellte sich im Laufe der Geschichte bis heute die Frage, und stellten sich manche Leute auch heute noch: Wann wird denn seine Wiederkunft überhaupt sein? Und auch seine Jünger haben Jesus diese Frage gestellt. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, mein Vater hat festgelegt, welchen Zeiten bis dahin verstreichen müssen und wann es soweit ist. Ihr braucht es nicht zu wissen. Und Paulus sagt im 1. Thessalonicher, ihr wisst selber ganz genau, dass der Tag des Herrn so unvorhersehbar kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Liebe Geschwister, die Wiederkunft Christi wird plötzlich geschehen. Plötzlich ist die Zeit abgelaufen, eine Zeit, wo vielleicht niemand damit rechnet. Und das Interessante daran ist, dass selbst Jesus diesen Zeitpunkt gar nicht kennt. Denn er sagt in Matthäus 24, doch den Himmel, doch den Tag und die Stunde, wann das Ende nahe ist, kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater kennt sie. Wie lächerlich müssen wir Menschen uns doch eigentlich machen, wenn wir anfangen, über diesen Termin zu spekulieren. Und das ist schon so oft passiert. Manche haben die Zeiten vorausberechnet und was weiß ich nicht alles. Im 18. Jahrhundert die 7-Tage-Adventisten, die Zeugen Jehovas, Jesus kommt wieder, 1918, da kam er nicht, 1948, da kam er nicht. Und auch andere haben diese Berechnungen angestrebt. Aber wenn Jesus sagt, dass sogar er selber nicht weiß, wann er wiederkommt, sondern nur der Vater. Wie lächerlich müssen wir Menschen uns doch dann machen, wenn wir anfangen wollen, diesen Zeitpunkt zu berechnen. Und wie lächerlich machen wir uns, wenn wir uns diesen Spekulationen hingeben, der sowieso nur ein Irrweg ist und ein Irrsinn. Aber trotzdem hat Jesus uns gesagt, wir sollen unsere Augen nicht verschließen. In Matthäus 24 spricht Jesus selbst davon, was als seine Jünger fragten, was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für die Welt? Und Jesus ermahnt seine Jünger, auf deutlichen Zeichen in der Welt zu achten. Jesus nennt keinen genauen Zeitpunkt, aber er sagt, dass es Ereignisse geben wird, die auf sein Kommen hindeuten werden. Wir sollen auf diese Zeichen Acht geben, von Jesus da gesprochen hat. Feststellen, vielleicht, wie nah oder wie weit sein Kommen wird. Wir wissen es nicht. Aber Jesus hat gesagt, wenn der Menschensohn wiederkommt, dann wird es in der Welt zugehen wie zu Zeiten Noahs. Und das sind die Zeichen, die die Welt betreffen. Wie zu Zeiten Noahs und es wird in der Welt zugehen wie zu Zeiten Lots in Lukas 17. Wie lebten die Menschen damals? Die Menschen waren moralisch und sittlich verkommen. Perversion und Götzendienst waren in der Tagesordnung. Man ging sogar so weit, dass man in Sodom die Engel Gottes von Lot forderte, um sie zu missbrauchen. Homosexualität war in der Tagesordnung und gesellschaftlich anerkannt. Und Jesus zeigt auf, dass das in den letzten Tagen vor seiner Wiederkunft ebenfalls auf dieser Erde geben wird. Und wir erleben das doch heute auch. Homosexualität ist auch in unserer Gesellschaft hoffähig geworden. Ein Politiker sagt ganz offen, ich bin schwul und das ist auch gut so. Selbst unter Christen ist es nicht anders. Da wirft eine Pastorin ihren Dienst hin, weil sich die Bundesleitung des Bundes FEG sich ganz klar zur Homosexualität positioniert hat. Aber ihr lieben Schwester, das sind doch nicht unsere Worte, das sind doch Gottes Worte. In 3. Mose 18 heißt es, ein Mann soll keinen Geschlechtsverkehr mit einem anderen Mann haben, denn das ist abscheulich. 3. Mose 20, wenn ein Mann Geschlechtsverkehr mit einem Mann hat, müssen beide mit dem Tod bestraft werden, sie haben etwas Verabscheuungswürdiges getan und schwere Schuld auf sich geladen. Das sind Worte des Alten Testaments. Und 2000 Jahre später schreibt Paulus im Römerbrief, deshalb überließ Gott sie ihren schändlichen Leidenschaften. Die Frauen wandten sich von natürlichem Geschlechtsverkehr ab und suchten die sexuelle Beziehung zueinander. Und auch die Männer hatten keine sexuelle Beziehung mehr zu Frauen, wie es der natürlichen Ordnung entspricht. Stattdessen entbrannte in ihnen die sexuelle Lust zueinander. Männer trieben Schändliches mit anderen Männern und erlitten an sich selbst die Strafe, die sie verdienten. Gottes Aussagen sind ganz klar und deutlich. Und wie können wir dann eigentlich denken, dass 2000 Jahre später dann Gott seine Meinung geändert hat? Nur weil der heutige Zeitgeist es so möchte. Und wenn man als Christ etwas dazu sagt, dann wird man als weltfremd und intolerant bezeichnet. Man wird angegriffen und angefeindet. Aber in Gottes Augen ist es genauso Sünde wie Mord, Diebstahl, Geiz und Lüge und all die anderen Dinge. Wir lesen in Gottes Wort, dass Gott den Menschen erschaffen hat als Mann und Frau. Auch das hat heutzutage anscheinend gar keinen Stellenwert mehr. Das wird verändert. Ehe und Familien haben keinen Wert mehr. Man ist nicht mehr bereit, in Krisenzeiten in einer Ehe durchzustehen. Die Scheidungsrate in westlichen Welt ist so hoch wie nie. Ich habe in den letzten Tagen gehört, dass in Deutschland jede zweite Ehe geschieden wird. Kinder leben mit alleinerziehenden Elternteilen oder in Patchwork-Familien und ihre Seele werden geschädigt durch die Zerwürfnisse ihrer Eltern. Und auch das menschliche Leben hat keinen Wert mehr in unserer Gesellschaft. Jedes Jahr werden Tausende von Kindern im Mutterleib ermordet. Der Mensch feiert seine Freizügigkeit und glaubt, dass das die Erfüllung seines Lebens ist. Und Jesus sagt dazu, irrt euch nicht, so wie damals wird es geschehen, wenn ich wiederkomme. Und auch die Zunahme von Gesetzlosigkeit und Kriegen sind Zeichen. Er sagt, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wir erleben es doch heutzutage schon auch in unserer Sprache. Schauen wir doch mal die Tweets an des Präsidenten, der in 10 Tagen Präsident in Amerika wird. Oder es titulieren unsere Politiker andere öffentlich als Arschlöcher. Wenn wir in unsere Medien schauen, sehen wir eine deutliche Zunahme von Rücksichtslosigkeit, Gewalt bei Jugendlichen. Da wird auf den Kopf getreten, obwohl jemand schon am Boden liegt. Da legt man Städte in Schutt und Asche, nur weil man anderer politischer Meinung ist. Und das Eigentum des Menschen gilt eigentlich nicht mehr. Glaubenskriege und Terrorismus nehmen immer mehr Überhand und alle Welt schreit nach Frieden. Nur wer Gottes Bibelwort liest, weiß, dass es gar keinen Frieden geben wird. Denn Jesus sagt in Lukas 21, wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Aufruhr, so entsetzt euch nicht, denn das muss zuvor geschehen. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen, ein Staat den anderen angreifen, schwere Erdbeben wird es geben und in vielen Ländern Hungersnot und Seuchen. Ihr Lieben, wir sehen, dass Naturkatastrophen von Jahr zu Jahr zunehmen und viele Menschen verlieren dadurch ihr Leben. Das Wetter spielt weltweit verrückt, Überschwemmungen überall, Brandkatastrophen, wir sehen es jetzt gerade an Los Angeles. Der Chef von Nestle hat vor einiger Zeit einmal gesagt, Wasser ist kein Menschenrecht. Wirtschaftliche Interessen zerstören ganze Regionen, Hunger und Seuchen sind daraus die Folgen. Ihr Lieben, es gibt noch ganz viele Dinge, die man dazu sagen könnte. Schaut in die Bibel, da werdet ihr das an einigen Stellen finden. Aber das sind Zeichen, die die Welt betreffen. Es gibt aber auch Zeichen, die für Christen zutreffen. Viele Namenschristen und auch Kirchen im Allgemeinen werden in den letzten Tagen den christlichen Glauben verwässern. Unter dem Vorwand von Toleranz werden die Wurzeln des Glaubens verraten. In 2. Timotheus sagt Paulus dazu, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden und sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen, die sagen nach denen, was ihre Ohren jucken. Von der Wahrheit werden sie sich abwenden und den Fabeleien zuwenden. Ihr Lieben, das kennzeichnet doch auch ein Stück unsere Zeit. Statt das lebensrettende Evangelium von Jesus Christus zu predigen, redet man von den Kanzeln lieber über politische und soziale Probleme, über Umweltfragen und so weiter. Und es wird Gottes Wort nicht mehr so angenommen, wie er es geschrieben hat. Die Bibel wird zeitgemäß und gesellschaftlich verändert, bis dass es passt. Die Aussage, hat Gott nicht so gemeint, das darf man nicht alles so wörtlich nehmen, das muss man nur zeitgeschichtlich sehen. So konsequent und strafend kann ein lieber Gott nicht sein. Kennen wir solche Sätze? Gottes moralischen und ethischen Werte werden durch den Zeitgeist verändert, damit man nur keinem wehtut. Doch wenn Gott selber sagt, dass er und sein Wort zeitlos sind, dann können wir es doch nicht immer nach unserem Gutdünken verändern. Aber nicht nur der Abfall vom Glauben, sondern auch die Verfolgung der Christen wird es in der letzten Zeit verstärkt ergeben. Dann werden sie euch, Matthäus, dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Ihr Lieben, sicherlich trifft diese Aussage zurzeit in Deutschland noch sehr wenig zu, da es in unserem Land noch keine offene Verfolgung gibt. Wobei, das merke ich auch immer mehr, wenn man klar zu Gottes Wort steht, wird man auch in unserem Land als Fundamentalist abgestempelt. Und Fundamentalisten sind was Schlechtes und die muss man bekämpfen. Selbst in christlichen Kreisen. Und deshalb halten wir oft lieber den Mund, weil wir gesellschaftliche Kritik und Ablehnung fürchten. Aber in anderen Ländern haben es Christen noch viel schlimmer, viel schwieriger. Kirchen werden in Brand gesetzt, Männer erschossen, Frauen vergewaltigt, Kinder entführt, nur weil sie an Jesus Christus glauben. Aber es gibt nicht nur negative Zeichen, sondern es gibt auch wunderbar positive Zeichen. Matthäus 24 heißt es, es wird gepredigt werden, dies Evangelium, vom Reich in der ganzen Welt, vom Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Als die Bibel um 1500 also zum ersten Mal gedruckt wurde, geschah das in 14 Sprachen. Um 1800 waren es schon 71 Sprachen. 1965 waren es 1250 Sprachen. Und heute, ich habe im Internet nachgeschaut, wird die Bibel in 3686 Sprachen und Dialekten erhältlich sein. Das Internet macht die Verbreitung des Wortes Gottes immer einfacher. Digitales Fernsehen wird heute schon intensiv genutzt, um Gottes Wort zu verkündigen. Überall auf der Welt kann man Predigten hören. In jedem Land dieser Erde gibt es Christen. In manchen vielen, in manchen wenigen. Und ich finde das wunderbar, dass das möglich ist, dass auf dieser ganzen Welt Gottes Wort, alles andere verliert seinen Wert, aber Gottes Wort eben nicht. Liebe Geschwister, das waren so einige Zeichen, aber wie schon am Anfang gesagt, Jesus hat gesagt, wir sollen seine Wiederkunft nicht vorausplanen. Aber wir sollen darauf Acht geben und uns zu jeder Zeit die Frage stellen, viertens, bin ich bereit auf Jesu Wiederkunft? Jesus sagt, darum seid jederzeit bereit, denn der Menschensohn wird zu einer Stunde kommen, wenn ihr ihn nicht erwartet. Und als ich diesen Text gelesen habe, fiel mir sofort ein Gleichnis ein, was Jesus in seinem Wort uns gesagt hat. Nämlich die Geschichte von den 10 Brautjungfern, die Jesus erzählt hat. Sie hatten sich nach jüdischer Sitte vorbereitet, auf den Bräutigam zu warten, um ihn dann mit Öllampen zur Hochzeitsfeier zu begleiten. Aber dummerweise hatte er sich verspätet und ließ auf sich warten. Und die Mädchen schliefen darüber ein. In der Nacht kam plötzlich der Bräutigam und sie wurden wach und wollten ihm entgegengehen. Doch nur 5 hatten Ersatzöl für ihre Lampen mitgenommen, die anderen 5 nicht. Und deshalb mussten sie sich Neues besorgen und als sie zur Hochzeit kamen, waren die Tür verschlossen und sie konnten nicht herein. Und Jesus, der in dieser Geschichte sich als den kommenden Bräutigam sieht, sagte zu den törichten Jungfrauen, Matthäus 25, ich kenne euch nicht. Und dann zu uns weiter: Darum seid wachsam, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde im Voraus. Ihr Lieben, 5 waren bereit und 5 nicht. Und die Bibelstelle handelt nicht, wie so oft auch oft gepredigt wird, von Ungläubigen und von Gläubigen. Denn welcher Ungläubige wartet denn auf den Bräutigam? Keiner, sondern es warten nur welche, die zu Jesus oder die sich als Christen bezeichnen. Und die Frage ist, zu welcher Art gehörst du? Gehörst du, die Jesus vielleicht mit den törichten Jungfrauen vergleicht? Du bist christlich erzogen, kannst ganz viele Bibelstellen aufsagen, hast deinen biblischen Unterricht oder deine Konfirmation durchgemacht, gehst jeden Sonntag in deine Gemeinde und hast die christlichen Verhaltensweisen und Regeln gelernt. Lobpreis gibt dir ein gutes Gefühl, bist also mitten dabei. Und dann stellt sich aber die Frage, die Jesus Nikodemus gestellt hat: Bist du auch wiedergeboren? Nur wenn du wiedergeboren bist und im lebendigen Glauben stehst, dann bist du bereit. Dann bist du eine kluge Jungfrau. Dann bist du bereit durch den lebendigen Glauben, der durch den Heiligen Geist gewirkt ist. Dann bist du bereit durch die Erkenntnis, dass du ein Sünder bist und Rettung und Vergebung brauchst. Durch Jesus Christus. Und durch echte Buße wirst du in die Bereitschaft zu Jesus Wiederkunft gesetzt. Paulus sagt in 2. Korinther: Erforscht euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Prüft euch selbst. Ihr Lieben, es gibt so viele Bekenner, sie sagen, sie seien Christen. Mir ging da ein Satz durch den Kopf, den Ingolf mal einmal gesagt hat, zu mir in einem Gespräch. Er sagte: Ich sage nicht mehr, ich bin Christ. Er sagt: Ich sage nur noch, ich bin Jesus-Nachfolger. Denn Christ gibt es viele. Es gibt viele, die sich Christen nennen und laufen in der Masse der Scheinchristen. Wenn du keinen lebendigen Glauben hast, sondern du immer dein Leben noch selber bestimmst und Jesus nicht dein Leben bestimmen lässt, stellt sich die Frage: Bist du dann eine törichte Jungfrau? Bist du bereit für seine Wiederkunft? Ihr Lieben, aber wenn wir diese enge Beziehung zu unserem Heiland, zu unserem Herrn Jesus Christus haben und ich weiß, dass ich ein wiedergeborenes Kind von ihm bin, müsste ich dann nicht viel mehr in freudiger Erwartung leben auf Jesus seine Wiederkunft? Müsste ich dann nicht viel mehr mit meinem Leben darauf ausgerichtet sein, dass er kommt? Wenn Jesus wirklich mein Herz begeistert und er wirklich der Mittelpunkt in meinem Herzen ist, wie müssen wir uns doch dann auf diesen wunderbaren Tag hin freuen und auf diesen Tag hin leben, an dem Jesus uns zu sich holt in sein Reich? Dann sollte doch unser ganzes Leben und unsere Erwartungshaltung auf sein Kommen ausgerichtet sein. Dann sollten wir doch viel mehr von dem Gedanken begeistert sein, endlich bei ihm zu leben. Denn das macht unseren Glauben aus. Ihr Lieben, Jesus Christus wird wiederkommen und das ist eine Tatsache. Eine Tatsache, die Wirklichkeit wird, eine Tatsache, die nicht unumkehrbar ist, weil Jesus es versprochen hat und ich glaube ihm. Doch zu welcher Stunde und zu welchem Tag, das wissen wir nicht, aber wir sollen vorbereitet sein. Wir sollen auf die Zeichen achten, die wir sehen. Jesus wird als Retter und als König dieser Welt wiederkommen und sein Reich aufbauen. Das hat er verheißen. Und deshalb lasst uns wirklich mit vollem Herzen in diese Welt ausrufen: Jesus, komm wieder. So wie die alten Geschwister früher. Maranatha. Ja, Herr, komm bald. Amen. Jesus kommt wieder. Das ist Wahrheit und das wird so sein. Und dann können wir nur mit gemeinsam singen, bald schon kann es sein, dass wir Gott als König sehen. Ja, und ich möchte gerne uns Gottes Segen zusprechen und der uns durch die kommende Woche leiten soll. Und falls wir uns nächste Woche nicht wiedersehen, ist Jesus diese Woche zurückgekommen. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse dein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dir und gebe dir seinen Frieden. Amen.